Herzlich willkommen wieder zum Private Investor Relations Podcast auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein heutiger Gast ist Veronika Rief, Spezialistin für Finanzkommunikation, und mit ihr werde ich jetzt über die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen philosophieren. Und philosophieren deswegen, weil wir uns ganz spontan getroffen haben. Super, dass du gleich mitkommen bist für einen Podcast.
Ja,
servus
mich.
Und herzlich willkommen.
Danke, danke, lieber Christian. Ja, das war spontan.
Sehr spontan.
Wir sind ja spontane Leute.
Deswegen traue ich mich auch philosophieren von meiner Seite aus sagen, das Thema ist natürlich top, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich sage dazu, wir haben einen Börse-People-Podcast gemacht. Der ist in den Shownotes verlinkt. Dann erfährt man auch sehr, sehr viel über deine spannende Karriere auch im Bankensektor Osteuropa und vieles, vieles mehr. Aber heute reden wir eben über Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ja, beginnen wir mal. Warum hast du dir dieses Thema als so spontane Idee ausgesucht?
Die Finanzkommunikation kommt ja seit langem nicht mehr aus ohne das Thema Nachhaltigkeit.
Da sind wir brav alle miteinander.
Ja, ja. Schon, gell? Und da möchte ich jetzt gleich einmal eine Lanze brechen für den Finanzsektor. Und in mir schlagt ja immer noch das Bankerinnenherz. Vielen ist, glaube ich, nicht klar, wie groß der Beitrag vom Finanzsektor zur Nachhaltigkeit ist.
Absolut. Das wird immer unterverkauft eigentlich von der Branche selber, ne? Muss man sagen.
Ja, oder vielleicht auch, weil es von anderen Leuten sichtbarer getragen wird. Mhm. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was in den letzten Jahren passiert ist, wie eigentlich das zu einem eher unangenehmen Thema wurde, die ganze Berichterstattung, die ewigen langen Fragebögen, die Themen, die vorgegeben werden, ist es eigentlich schade. Und ich frage mich heute rückblickend, ob man das nicht alles handwerklich hätte besser machen können.
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, auch ein Status quo, den man von vielen Unternehmen hört in der Sache. Super, aber viel zu komplex. Und es gibt halt ein paar Trittbrettfahrer, die rundherum Geld verdienen wollen und können. Rein um die Berichterstattung herum, ne? Muss man
ja
sagen.
Das ist natürlich ein Nebeneffekt. Aber insgesamt fehlt mir die Lust und die Freude an dem Ganzen. Weil eigentlich geht es ja um was ganz Langfristigeres. Eigentlich geht es ums Überleben von Unternehmen, von Firmen, aber auch im Wesentlichen von uns allen.
Es gibt zum Beispiel immer wieder Unternehmen, die sagen, wir kriegen einen Fragebogen zugeschickt und wenn wir den nicht beantworten, dann sind wir irgendwie so auf einer Negativliste, dass Nachhaltigkeit für uns nicht wichtig sei. Das ist ein bisschen erpresserisch fast. Und nachhaltig sein und nachhaltig berichten, das muss ja nicht unbedingt zusammenhängen, aber am Kapitalmarkt gehört es halt dazu.
Es ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich stelle gerade selber private Nachforschungen zu dem Thema an, wie ob das nicht eigentlich mehr an Kreativität in den Unternehmen abwirkt, ja, weil sie sich so viel befassen müssen mit dem Ausfüllen von Listen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man brav seine Statistiken für den Blutdruck jeden Tag misst,
genau,
aber dabei keine Lust mehr hat, sich über ein gesünderes Leben Gedanken zu machen.
Und immer mehr höheren Blutdruck kriegt, weil das Ganze so anstrengend ist und man aufgeregt ist, ne?
Genau.
So ungefähr. Wie würdest du sagen, jetzt den Status quo Anfang 2026, Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich, auch im internationalen Vergleich, du hast ja da einen guten Blick auch in Richtung Osteuropa und Co.
Naja, wir sind jetzt gerade in einem Umbruch, also die von der EU vorgegebenen Regulierungen ändern sich gerade stark. Also wir wissen noch, den Omnibus hat sich für die Unternehmen einiges erleichtert und als nächstes jetzt der Finanzsektor dran mit der SFDR, mit der Sustainable Finance Disclosure Regulation. Und das ist schon interessant, also wenn ich jetzt aber noch eher auf den Finanzsektor eingehen kann, was da jetzt passiert, dass die wird auch vereinfacht und wir werden zum Beispiel in den Investmentfonds ganz andere Bezeichnungen sehen. Wir werden nicht mehr von Artikel 9 oder 8 oder was immer sprechen, sondern andere Kategorien sehen, die auch bessere Namen haben werden.
In welche Richtung kann das gehen?
Das wird dann heißen zum Beispiel nachhaltig oder Übergangskategorie oder ESG-Grundlagen.
Okay.
Kategorie.
Okay, die Paragraphen hat eh nie einer.
Genau. Das war auch nie so gemeint, das ist eher passiert mit den Paragraphen.
Ja, vieles ist passiert und irgendwann war es zu viel, ne?
Ja,
muss man sagen.
Ja. Schade, das hätten wir eigentlich vorhersehen können. Aber noch ein interessanter Punkt bei der Neuauslegung der SFDR ist, dass das viel beschimpfte Goldplating damit offenbar ausgeschaltet wird, weil das offenbar so gut formuliert sein wird und so wenig Interpretationsspielraum offen lassen wird, dass es vielleicht vorbei sein wird.
Dass die nationalen Bürokraten wenig Chance haben, noch eins draufzusetzen. Ne? Und wir sprechen jetzt in den ersten Minuten unseres Talks vor allem über den Finanzsektor. Jetzt ist ja irgendwie, wenn man sich es einmal so pragmatisch anschaut, sagt, okay, im produzierenden Bereich, da gibt es tausende Dinge, was man nachhaltiger und ökologischer machen kann. Was kann der Finanzsektor tun, um nachhaltig zu agieren? Banken und so weiter.
Ja, der Sektor ist natürlich aufgefordert, das Portfolio entsprechend zu gestalten.
Ja.
Und auch durchaus im eigenen Interesse, ja, weil man möchte ja Kredite haben oder mit Kunden zusammenarbeiten, die auch noch leben werden und die das auch zurückzahlen können im Endeffekt und nicht wegen irgendwelchen Naturkatastrophen oder anderen Dingen, die von außen auf sie einkommen und die sie nicht vorhergesehen haben, darum geht's ja immer, dann in Probleme geraten. Es geht ja bei dem Ganzen eigentlich um eine langfristige Betrachtungsweise, den sogenannten Long-Termism, wie man das nennt in der Szene.
Wort, ja. Long-Termism, genau. Ich habe dann neben mir direkt das Umweltbundesamt und die kontrollieren ja auch viel, ob diese Targets eigentlich dann auch erfüllt werden und das ist auch alles eine gute Sache. ESG. Gelten die Begriffe noch so oder gehört da auch schon was verändert? Ich bin ein Fan von I und S, gebe ich zu. Beim G hapert es bei mir ein bisschen im Kopf.
Ja, insgesamt ist da wahrscheinlich ein bisschen zu viel hineingepackt worden von Anfang an. Ein Sammelsurium und Themen, gut gemeint. Ja, also da zweifle ich nicht dran, aber irgendwie schwer schaffbar.
Ich finde vor allem beim G ist übertrieben worden, weil manches geht einfach nicht, was man an guter Governance sieht. Social liebe ich einfach, ja, weil das sind die wirklich schönen Projekte.
Das finde ich auch. Also mir gefällt das Social auch sehr gut und die Schwierigkeit dran ist halt, dass es am schwierigsten messbar ist.
Jetzt gibt es natürlich einen US-Präsidenten, der das Thema durchaus ein bisschen zurückgefahren hat und auch sehr, sehr stark trommelt in die Richtung, dass wir das alles nicht brauchen. Inwieweit hat das jetzt eine große Ausrede auch geschaffen für viele, die es auch nicht wollten? Gibt es da einen Backlash in die Richtung?
In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es den sicher und dass die EU zurückgerudert ist, hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Aber interessanterweise gibt es jetzt in China ganz neue Entwicklungen.
Die Chinesen, die nutzen alle Chancen, die sich auftun. Ja,
genau. Atemberaubend, würde ich sagen, was sich da in den letzten 3-4 Jahren getan hat. Und unter den Banken ist mittlerweile eine Art Wettbewerb über die Grünheit entstanden und da ist es wirklich also von ganz oben vorgesehen, sich wirklich um die Finanzierung von klimarelevanten Bereichen zu kümmern und da wurden auch viele Taxonomien entwickelt und Anreize geschaffen, auch privates Geld.
Ja. Und das ist, glaube ich, der wesentlichste Punkt, den du jetzt ansprichst, weil es geht ja nicht um die Berichterstattung drüber, sondern um den Planeten. Und China war immer der Markt, der da am weitesten hinten war und jetzt super Entwicklung, ja. Finde ich großartig. Osteuropa, das möchte ich nochmal bringen, das Thema, da tue ich dich in deiner Bankenzeit als ganz, ganz große Expertin, oft auch vor Ort und so weiter. Wie sieht's da aus? Das ist, glaube ich, auch ländermäßig sehr unterschiedlich, oder?
Es ist sehr unterschiedlich, aber es gibt teilweise ganz erstaunliche und erfreuliche Entwicklungen. Zum Beispiel hat Slowenien gerade im letzten Jahr den allerersten Sustainability-Linked Bond in Europa aufgelegt. Kleine Slowenien hat es geschafft.
Ja, also eigentlich hätte das immer Österreich auf sich genommen, da immer der Vorreiter zu sein. Aber wir sind eh auch brav. Und das Investor Relations Team von der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur hat auch etliche Grünpreise bekommen. Ja, also alles im richtigen Weg.
Noch zu Osteuropa. Ungarn hat gerade erst im Jänner eine grüne Anleihe aufgelegt.
Das traut man dem Orban gar nicht zu, aber er wird es nicht verhindert haben, sagen wir mal so.
Na, also wenn man das ideologiefrei sieht und einfach sagt, das sind Dinge, die zu finanzieren sind.
Da können wir ja hin eigentlich.
Ja, ne? Und es vor allem auch Abnehmer gibt. Ja? Also das wird ja sehr gut platziert. Und das Einzige, was vielleicht in osteuropäischen Ländern noch fehlt, ist die Unternehmensanleihen. Mhm. Also noch sind es die Regierungen und die Staaten, die es auflegen.
Da brauchst du halt die KPIs auch, die dann irgendwer kontrolliert. Und da fehlt, glaube ich, auch, habe ich gehört einmal, was Osteuropa betrifft, noch dann dieses Umweltbundesamt oder so sonstige Dinge, um dann auch die KPIs letztendlich zu kontrollieren, die so einem Green Bond hinterliegen zum Beispiel. Ja.
Zu Österreich möchte ich auch noch dazu sagen, dass die österreichische Entwicklungsbank ja da sehr aktiv ist. Sie hat von der Regierung das Mandat, Investitionen im Klimabereich in Schwellenländern durchzuführen und hat jetzt gerade einen Klimafonds für Emerging Markets aufgelegt, gemeinsam mit einem strategischen Partner. Das hat schon begonnen und da geht es auch um Themen wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz und jetzt haben sie mal in Asien begonnen mit Investitionen. Also es tut sich einiges hier bei uns im Land.
Jetzt möchte ich noch kurz deine Profession reinbringen, Spezialistin für Finanzkommunikation. Du bist da selbstständig tätig. Inwieweit spielt die Nachhaltigkeitsberichterstattung in deinen Job rein? Ist das ein Special von dir auch? Du hast da das Thema jetzt, wie gesagt, philosophisch und schnell ausgesucht, weil es alles schnell ist.
Natürlich spielt es in meinen Job rein.
Ja.
Es spielt eigentlich in mein ganzes Leben rein.
Schön.
Und ich habe mich eigentlich immer schon damit befasst, welche Auswirkungen mein Tun auf meine Umgebung hat. Mhm. Und das eigentlich kann man das ganz im Sinn des Kantschen kategorischen Imperativ sehen. So gesehen wäre ja der Immanuel Kant der Vorvater der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, oder?
Ja, wow. Jetzt hast mich wirklich überrascht für das nicht vorbereitete Geschäft, aber wir haben die Runde zur Philosophie auch noch abgerundet mit einem. Kant ist natürlich das Stichwort, ich werde mir jetzt den kategorischen Imperativ wieder mal geben. Ich bin so am wissensdurstigen Trip irgendwie und das war jetzt eindeutig das Stichwort. Ja, Abschlussfrage ist die Zukunft. Anfang 2026, draußen fährt die Rettung vorbei, Anfang 2026 treffen wir uns. Was sind die Themen, die kommen werden jetzt in den nächsten Quartalen?
Ja, was sich abgezeichnet hat in den letzten Monaten, ist das Thema Biodiversität, also Naturschutz.
Finde ich auch großartig, aber.
Da gibt es ja auch jetzt immer mehr gesicherte Daten dazu. Also das war ja auch nicht immer so, dass man verlässliche Daten hatte. Und das ist schon für Unternehmen auch relevant, also nicht nur ein Netz zu haben, weil auch die Unternehmen im Endeffekt unter dem Verlust von Naturressourcen leiden werden. Wenn zum Beispiel wir mit sinkenden Wasservorräten oder Artensterben oder kaputten Wäldern, Bodenverlust uns befassen müssen.
Die Versiegelung, ein Riesenthema natürlich in Österreich, dauernd in den Medien.
Ja, also die Bodenversiegelung, ein Teufelszeug. Und interessanterweise ja, hilft uns ja da offenbar gar keine von den vorhandenen Regulierungen dagegen. Und da muss ich sagen, da könnte die Politik auch ruhig ein bisschen mutiger sein, weil meines Erachtens nach ist dieses Unbehagen mit dem Zubetonieren geht quer durch alle Bevölkerungsschichten und Parteigrenzen.
Definitiv, da fehlt auch irgendwie das breite Wissen noch drüber. Ich finde, wir haben auch ein Problem mit dem Melting Pot Wien irgendwie, auch was die Flächen betrifft, dass alles in Wien zentriert ist und Deutschland macht zum Beispiel ganz bewusst mehrere Städte stark, auch mit staatlichen Einrichtungen. So ist in Österreich überhaupt nicht gegeben. Und so geht in Wien alles immer dichter und sonst wird es zum Teil auch dünner. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo die Bodenversiegelung stark reinspielt, indirekt. Aber kann man auch philosophieren darüber.
Die Dörfer wird auch genug betoniert.
Ja, also. Leider. Ja. Aber man kann auch nicht alles in die Höhe bauen. Das ist auch wieder.
Ja. Noch zu den Themen, die uns beschäftigen werden in nächster Zeit. S&P hat da einen Artikel veröffentlicht, wo die wichtigsten Themen sein werden, neue Zugänge zu der geopolitischen Fragmentierung, Antworten dazu im Nachhaltigkeitsdenken. Und auch die Anpassung und Widerstandsfähigkeit, also Adaption und Resilience. Dann ist es auch der gigantische Ressourcenverbrauch von all den Datenzentren, die wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz und vorher mit Krypto haben, wo es noch keine Antworten dafür gibt. Und dann ganz grundlegende Themen wie Wasserversorgung, Nahrungsmittelketten, und insgesamt die Sicherheit von Lieferketten.
Spannend. Also das Thema bleibt auf jeden Fall auf der Agenda. Und ich habe schon das Gefühl, dass man alles ein bisschen entspannter sieht und damit kommt man dem Ziel, da in die richtige Richtung zu gehen, glaube ich, eher näher, als dass man es nach hinten drängt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also die entspanntere Sicht schadet nie.
Ich finde auch, und eine freudvollere Sicht.
Ganz genau, da haben wir nochmal den Freud auch drinnen, neben dem Kant irgendwie. Ja, liebe Veronika, vielen lieben Dank für den spontanen Besuch oder für das Mitreinkommen, nachdem wir uns draußen getroffen haben. Opening Bell dazu haben wir auch gemacht und alles Gute dir und alles Gute auch der Nachhaltigkeit. Wir könnten es brauchen. Tschüss.
Danke, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Mich auch, dass du da warst. Ciao, ciao.